Herr Professor Gessenhardt, Sie waren von Anfang an dabei, gehörten 1973 zu den ersten Professoren der Hochschule der Bundeswehr in Hamburg, wie die heutige Helmut-Schmidt-Universität ja heißt. Sie waren dort mehr als 30 Jahre, haben dort gelehrt und geforscht bis zu Ihrem Ruhestand 2007. Die Idee, eine Hochschule für angehende Offiziere aufzubauen, wie war das in der Truppe? Da war doch die Begeisterung nicht so groß.
Die Begeisterung war ursprünglich überhaupt nicht groß, weil man sofort von verschiedener Seite ein Theorie-Praxis-Problem aufbaute. Universitäten könnten nur Theorie bringen, aber für einen richtigen Offizier und für einen richtigen militärischen Führer sei die Praxis das alles Überwiegende.
Wie äußerte sich denn diese Skepsis bei den Militärs?
Dies äußerte sich dahingehend, dass die jungen, bei uns anfangenden Soldaten oft sagten, sie wären eigentlich genau deswegen gerne zur Bundeswehr gegangen, um eben in höhere Ränge aufzusteigen, ohne eben ein lähmendes oder langweilendes Studium machen zu müssen. Und bei den älteren Offizieren war das so, dass die gesagt haben, ein guter Offizier, der muss die Leute über den Rinnstein führen können, so hieß das oft, und der muss nicht also viele theoretische Sachen im Kopf haben. Und es ging da wirklich manchmal nicht nur unter der Hand eine ziemliche, ja, negative Interpretation dieser neuen Universität vor sich.
Eingeführt wurden die Hochschulen der Bundeswehr unter dem damaligen Verteidigungsminister Helmut Schmidt. Welche Erwartungen erhoffte sich eigentlich die politische Leitung des Verteidigungsministeriums von der Einrichtung von Hochschulen der Bundeswehr? Was war die Motivation?
Also eine ganz wichtige Motivation war, dass in den End-60er, Anfang 70er Jahren das Aufkommen von Nachwuchs in der Bundeswehr sehr, sehr, sehr stark abnahm. Also man wollte einfach den Offizierberuf attraktiver machen. Das war eine wichtige Sache. Die zweite wichtige Sache war, dass man feststellte, dass in der Bundeswehr eben es doch eine Tendenz gibt, sich den gesellschaftlichen Entwicklungen zu widersetzen oder ihnen nicht nachzukommen. Und dazu gehört nun einfach mal auch eine Verwissenschaftlichung. Und eine dritte Geschichte war, dass man eben auch die innere Führung, also das, was bedeutet, dass die Bundeswehr nach einem bestimmten Konzept eben vorgeht, dass man die stärken wollte durch die Universitäten. Das war auch ein weiterer Grund, dass man sagte, hier muss einfach ein neuer Geist auch in die Bundeswehr reinkommen.
War die Gründung der Bundeswehruniversitäten nicht auch das Eingeständnis, dass es Defizite in der Offizierausbildung gab?
Mit Sicherheit ja, mit Sicherheit ja. Und vor allem, was ich immer wieder hörte, war, dass auch in der Zusammenarbeit mit vielen anderen Stellen, mit denen die Bundeswehr immer wieder zu tun hat, dass da oft auffiel, dass die Offiziere, ja, wie soll ich sagen, ein schlechtes Selbstbewusstsein hatten. Sie sprachen eigentlich pausenlos mit anderen Kollegen oder wo auch immer in der Rüstung oder so, die alle studiert hatten, nur sie selber nicht. Das war ein Punkt, den mir Ellwein, der damalige Gründungsrektor, wiederholt gesagt hat, dass das zu einem schlechten Bild auch in der Bundeswehr und auch der Bundeswehr in der Gesellschaft führt.
Der Gründungspräsident der damaligen Bundeswehrhochschule in Hamburg war der 1998 verstorbene Professor Thomas Ellwein. Er hatte zuvor auch die zuständige Kommission geleitet, die die konzeptionellen Grundlagen für die Bundeswehrhochschulen ausgearbeitet hat. Während der Amtszeit von Professor Ellwein in Hamburg, da gab es ja auch Spannungen zwischen der Truppenführung und der Universitätsleitung. Wie hat sich das geäußert? Können Sie da einige Beispiele nennen?
Das drückte sich darin aus, dass zwischen dem militärischen und dem wissenschaftlichen Bereich, bei dem immer ein gewisses Spannungsverhältnis besteht, der militärische Bereich auf jeden Fall nachgeordnet sein sollte, nicht untergeordnet unbedingt. Und wir sprachen damals von dem Leiter des militärischen Bereiches im Rang eines Obersten immerhin, vom sogenannten Herbergsvater. Der sollte eigentlich sich nur darum kümmern, dass die Studenten, dass die Studierenden dort in Ruhe und auch sinnvoll und effizient studieren. Das ging dann aber so weit, dass schon nach ganz kurzer Zeit gesagt wurde, nein, nein, da müsste also mehr militärischer Drive rein, bis dahin, dass man plötzlich sagte, da müsse Uniformzwang sein, dass der militärische Leiter einen Erziehungsauftrag bekommen sollte, und er sollte eigentlich, dieser Erziehungsauftrag sollte eigentlich fast, könnte man sagen, der krönende Abschluss überhaupt dieser ganzen Erziehungs- und Ausbildungssituation an den Universitäten sein. Dagegen haben wir uns alle sofort gewehrt, und es hat damals ziemlich viel bedurft, um eben das so weit wieder zurückzudrängen, dass eben der militärische Bereich nicht das wurde, was er gerne gewollt hätte, nämlich dass er eigentlich die wichtigste Struktur dort gewesen wäre.
Hatte die militärische Führung insofern auch versucht, Einfluss auf die Bildungsinhalte zu nehmen an der Universität?
Ja, immer wieder, aber da sind sie sofort bei allen, ob dem konservativsten Kollegen oder dem fortschrittlichsten, sind sie natürlich überall sofort auf Widerstand gestoßen.
Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Also es wurde zum Beispiel gesagt, man solle in allen Fächern, in allen Fachbereichen nur solche Dinge machen, die unmittelbar etwas mit der Bundeswehr zu tun hätten. Und ganz besonders war es natürlich dann bei den sogenannten Erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Anteilen, vorher hießen sie Anleitstudium, dort sollte eigentlich nur etwas gemacht werden aus sozialwissenschaftlicher Sicht, was unmittelbar mit der Bundeswehr zu tun hatte. Und dagegen haben wir uns gewehrt, weil wir gesagt haben, man braucht Grundlagen, und es geht nicht um die Inhalte in erster Linie, sondern es geht vor allem eben um methodisches Lernen, Entscheidungsvorbereitungen treffen und.
Thomas Ellwein, der Gründungspräsident, war auch gegen Rüstungsforschung an der Bundeswehr-Universität. Die Bundeswehr hat das ein bisschen anders gesehen. Was hat man dann letztlich gemacht?
Also es war so, dass man eigentlich von Seiten mancher Technikkollegen sagte, Rüstungsforschung, das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit für diese Universität. Wir, Thomas Ellwein und ich war damals auch sehr intensiv in dieser Debatte mit beteiligt, wir haben von vornherein gesagt, diese Universität darf auf gar keinen Fall in eine Ghetto-Situation geraten. Und wenn wir hier einen Fachbereich haben, bei dem Geheimhaltungsvorschriften eine Rolle spielen, ja, dann kann das nicht gut sein für diese Universität, und sie wird insgesamt in ein Zwielicht gerückt, was gerade auch die Fachbereiche, die nun mit Rüstung nichts zu tun haben, natürlich überhaupt gar nicht gerne gesehen haben.
1973 wurden gleich zwei Bundeswehrhochschulen gegründet, in Hamburg und in München. Warum eigentlich gleich zwei? Hatte das politische Gründe oder was steckte dahinter?
Also ich denke, dass das in erster Linie politische Gründe hatte. Also einmal wollte man auf jeden Fall auf große Standorte hingehen, und Hamburg war damals mit Abstand einer der größten Standorte. Es gab aber noch eine weitere Diskussion, nämlich darum, wie das denn überhaupt mit bundeseigenen Universitäten ist, weil ja die gesamte Kulturlandschaft und die Universitäten in erster Linie Ländersache sind. Und da habe ich den Eindruck, dass man hier versuchte, in zwei Bundesländern, mit denen man in der damaligen Situation gut konnte, Helmut Schmidt natürlich mit Hamburg, und auf der anderen Seite wollte man natürlich auch Bayern nicht brüskieren, hat man diese beiden Universitäten eben durchaus aber auch mit unterschiedlichen Profilen gegründet. Dann kam noch etwas dazu, dass man in München den innerstädtischen Standort nicht durchsetzen konnte, der sehr attraktiv in der Nähe von Schwabing gelegen wäre. Und man musste dann ausweichen nach Neubiberg. Und das war immer schon ein Problem einer Ghettoisierung.
Die Bundeswehr ist ja nun kleiner geworden, oder sie wird weiterhin verkleinert im Zuge der Bundeswehrreform. Man hat aber immer noch zwei Universitäten. Sind zwei Bundeswehruniversitäten vor dem Hintergrund der Verkleinerung der Bundeswehr aus Ihrer Sicht noch angemessen?
Also das ist eine rein zahlenmäßige Frage. Man muss wissen, wie viel Führungsfunktionen man zu besetzen hat. Und ich habe nicht den Eindruck, dass auf dieser Ebene die Bundeswehr sich stark verkleinert. Dazu kommt noch, man will ja eigentlich nicht allzu viele Berufssoldaten, sondern man will nach wie vor eben noch die Soldaten, die nach einer gewissen Zeit auch wieder ausscheiden. Und auf der anderen Seite ist es so, dieses gesamte Konzept kann überhaupt nur gelingen und gelingt bis heute mit vielen, vielen Schwierigkeiten, weil eine hervorragende Relation zwischen Lehrenden und zwischen Studierenden existiert.
Wie ist denn das Verhältnis?
Also wir haben immer darauf geachtet, dass wir unsere Seminare immer in Kleingruppen von maximal 25 haben sollten und wollten. Das hat in manchen Jahren überhaupt nicht funktioniert. Ich habe selber Seminare gemacht mit 40, 45 Leuten. Und damit war man natürlich dann auch wieder in die Nähe der zivilen Universitäten gerückt. Man muss einfach sehen, dass die Universitäten der Bundeswehr wirklich nur gelingen können, wenn sie ein ganz intensives Betreuungskonzept haben, weil eben sonst dieser zeitliche Vorgang, nämlich in 3 Jahren oder jetzt in insgesamt maximal 4 Jahren ein Studium zu bewältigen, das vergleichbar ist mit den an zivilen Universitäten, nur unter solchen Bedingungen funktionieren kann.
Die Bundeswehruniversitäten sollten ja auch einen Beitrag zur Integration der Bundeswehr in der Gesellschaft sein. Also das Prinzip des Staatsbürgers in Uniform sollte auf diese Weise gestärkt werden. Wäre es aber vor diesem Hintergrund nicht sogar sinnvoll gewesen, wenn man die Bundeswehruniversitäten nicht auch gleich für zivile Studenten geöffnet hätte? Ist das damals überhaupt diskutiert worden oder gab es da sogar Widerstand?
Also es ist ursprünglich ja so gewesen, dass Helmut Schmidt versuchte, an Universitäten wie Frankfurt, wie Hamburg, vielleicht sogar eigene Fachbereiche zu stiften für die Bundeswehr. Dies ist gescheitert am Widerstand der Westdeutschen Rektorenkonferenz. Und daraufhin hat Helmut Schmidt gesagt, dann machen wir eben unseren Kram allein und zeigen mal, wie man eine vernünftige Hochschulreform machen kann. In Hamburg ist die Diskussion ganz lange so gelaufen, dass man gesagt hat, Hamburg wollte ja selber eine integrierte Gesamthochschule, und dass man gesagt hat, in diese Gesamthochschule kommen dann die Universitäten der Bundeswehr, damals noch Hochschulen der Bundeswehr genannt, kommen als eigenständige Fachbereiche hinein. Diese Integration hat nicht stattgefunden, aber nicht deswegen, weil die Universität der Bundeswehr sich dagegen gesträubt hätte, sondern weil die zivile Hochschullandschaft das so nicht wollte. Wir haben aber ziemlich gleich von Anfang, ich glaube direkt von Anfang, haben wir in dem Fachbereich Maschinenbau für einen Fachbereich der Technischen Universität haben wir Vorlesungen angeboten, und die Studenten haben ausschließlich in diesen Veranstaltungen bei uns studiert. Und wir haben zu bestimmten Zeiten auch Überlast der Hamburger Universität getragen. Es konnten zivile Studenten bei uns studieren mit Gasthörerstatus, wie im Übrigen auch unsere Studenten als Gasthörer an den zivilen Universitäten studieren können.
Herr Professor Gessenhardter, die Gründung der beiden Bundeswehruniversitäten damals wurde auch kritisiert, auch von Wissenschaftlern der zivilen Universitäten. Hatten die Professoren und Lehrbeauftragten und Hochschullehrer, die einem Ruf der Bundeswehruniversität gefolgt sind, vor diesem Hintergrund nicht einen schweren Stand im akademischen Betrieb? Waren sie nicht etwas isoliert und mussten sich immer rechtfertigen, zumindest in der Anfangsphase?
In der Anfangsphase war das wirklich so. Also wenn man da hinging, ich weiß noch, als ich von Freiburg nach Hamburg dann wechselte, haben mir Freiburger Studenten gesagt, jetzt zeigt der an sich so liberale Gessenhardter sein wahres Gesicht. Er geht da an eine militärische Kaderschmiede. Ich habe damals argumentiert, dass die Bundeswehr für mich ein viel zu wichtiger Machtfaktor ist, als dass ich sie sich selbst überlassen möchte, sondern ich möchte da schon mitwirken. Insgesamt zeigt ja die Berufung von sehr, sehr vielen jungen Professoren am Anfang der Universität, dass sich eben ältere Professoren nicht unbedingt an diese neue Universität hinbewerben wollten, weil das natürlich auch damit zu tun hatte, man sollte ja dort was ganz Neues eigentlich entwerfen und tun. Und da waren auch manche Universitätsprofessoren, wie ich von Ihnen selber weiß, am Anfang sehr skeptisch, ob das gelingen würde, ob das nicht zu viel Arbeit machen würde. Und ich habe selber festgestellt, eine neue Universität zu gründen, das ist eine Heidenarbeit.
Gibt es denn heute noch Vorbehalte gegenüber den Bundeswehruniversitäten im akademischen Betrieb?
Also ich würde sagen, heute schon gar nicht mehr, überhaupt nicht, aber auch schon nach ungefähr 3, 4, 5 Jahren sind diese Vorbehalte weg gewesen. Und zwar hing das vor allem damit zusammen, dass wir tatsächlich eben an den zivilen Universitäten unsere Diplomarbeiten haben kursieren lassen, und zwar anonym. Die Klausuren kamen sozusagen in Bewertungsvorgänge rein, wo niemand wusste, woher die sind. Und nach relativ kurzen Jahren hat die Universität, also die zivile Universität Hamburg, gesagt, ich glaube, wir können das jetzt sein lassen. Wir stellen fest, dass dort eine ganz genau so gültige Ausbildung betrieben wird wie bei uns hier. Denn man merkte halt eben, was das bedeutet, wenn man eine Campus-Universität hat mit geringen Laufzeiten, mit kleinen Gruppen und so weiter. und vor allem mit Studierenden, die kein Geld nebenher verdienen mussten, weil sie ja besoldet wurden. Dann kann man tatsächlich in 4 Jahren das erreichen, was an anderen Universitäten 1, 2, manchmal sogar 3 Jahre länger dauert.
Es gab an beiden Hochschulen der Bundeswehr auch Skandale. 1977 sorgte eine symbolische Judenverbrennung in München durch Offiziere für Empörung. Und mit dem damaligen Leutnant Michael Kühn studierte in Hamburg ein bekennender Neonazi, der aus seiner Überzeugung in der Truppe nie einen Hehl gemacht hatte. Wie ist die Leitung der Universität der Bundeswehr mit diesen Skandalen umgegangen? Man hat manchmal den Eindruck gehabt, man wollte am liebsten gar nichts dazu sagen.
Also das muss man unterscheiden. In München ist das so gewesen, dass man versuchte, und zwar von Seiten eines Offiziers, den ich persönlich kannte und sehr schätzte, der hatte den Eindruck, es sei sinnvoller, es außerhalb der Öffentlichkeit zu bewältigen. Und er war eigentlich ganz gut dran. Aber dann kam eben Presse drauf und dann ist das wie immer in diesen Fällen, was die Bundeswehr angeht, dann gibt es einen unheimlichen Hype. In Hamburg war das anders. Wir erfuhren von dem Michael Kühnen durch seine eigenen Aktivitäten. Und wenn ich sage wir, dann waren das Kollegen und ich. Und wir haben sofort, als wir merkten, da steckt ein veritabler Neonazi dahinter, haben wir da sofort gesagt, das kann hier nicht angehen. Und als wir das publik gemacht haben, ist das wie in vielen Fällen sonst auch, hat die Bundeswehrführung sofort diesen Mann wie eine heiße Kartoffel fallen lassen und aus der Bundeswehr rausgetan. Ich habe immer wieder gefragt in aller Öffentlichkeit und habe bis heute keine Antwort, wie es sein konnte, dass Michael Kühnen, der laut Aussagen eines Mitschülers, der bei mir auch studiert hat, bereits in der Schule aus seiner Hitlerverehrung keinerlei Hehl machte und auch in der Bundeswehr, dieser Mitschüler hat ihn ja begleitet die ganze Zeit, auch keinerlei Hehl aus dieser Geschichte gemacht hat, wie er die Offizierbewerberprüfzentrale durchlaufen konnte, wie er die gesamte Offizierlaufbahn bis immerhin zum Leutnant, wie er das hinbrachte.
Es waren ja immerhin mehrere Jahre schon, die er in der Bundeswehr war.
Das müssen mindestens 3, 4 Jahre gewesen sein. Und ich habe bis heute keine Antwort darauf. Wir haben bei uns festgestellt, dass dieser Michael Kühnen, wäre er noch längere Zeit da gewesen, der hätte wirklich massiv Spuren bei seinen Kommilitonen hinterlassen.
Inwiefern?
Es gab in dem Fachbereich Pädagogik damals durchaus dann eine kleine Gruppe, die schon von ihren Einstellungen her außerordentlich problematisch waren. Das hat sich nachher wieder verlaufen. Aber wir haben damals eine empirische Untersuchung gemacht, wo wir das für den Fachbereich Pädagogik so einigermaßen gut nachweisen konnten.
Es gibt immer wieder den Vorwurf, an den Bundeswehruniversitäten gäbe es bei den Studenten eine erzkonservative Grundströmung. Mancher spricht sogar von einer Rechtsorientierung. Als Beleg wird manchmal genannt, dass sich beispielsweise eine Gruppe von Studenten für die Einführung eines Offizierssäbels einsetzt oder eine Paradeuniform. Wie sehen Sie das? Gibt es heute noch eine erzkonservative Grundströmung bei den Studenten an den Bundeswehruniversitäten?
Also, dass wir es mit einer mehr oder weniger überwiegend konservativen Studentenschaft zu tun haben, ich glaube, das steht außer Zweifel und wird auch niemanden sonderlich überraschen. Wenn wir überhaupt empirische Untersuchungen machen konnten oder wenn sie gemacht wurden, dann zeigten sie, dass es eine Gruppe von immer so 10%, jetzt 2007 ist nochmal eine Studie vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr gemacht worden, dass es sich um 13% handelt, die so in die Richtung neue Rechte geht. Vergleichsstudien haben immer gezeigt, dass wenn wir wirklich vergleichen, nämlich Studierende, also Leute mit Abitur, mit relativ hohem Bildungsniveau und Männer, dass dann die Zahlen bei der Bundeswehr an diesem Punkt nicht sehr viel, aber ein bisschen höher sind. Also von daher kann man sagen, diese ganz Rechtsaußen-Gruppierungen, die sind da, aber bewegen sich in einer Größenordnung von 10 bis 12 oder 13%. Dass die Universitäten sozusagen mit einem wirklich rechtsextremen Problem zu tun hätten. Das war eigentlich nie der Fall, mit Ausnahme von Michael Kühnen. Das war nie der Fall, aber das wäre auch insofern für mich verwunderlich gewesen, weil in diesen Kreisen wirklich rechtsextreme, mit Gewalt operierenden Leuten, weil das eigentlich überhaupt nicht üblich ist. Ich würde mal sagen, sind immer Randerscheinungen gewesen.